Hallo, da bin ich wieder. Ja, ich grüße euch und zwar schon nicht mehr aus Gulwig. Nein, ich bin inzwischen abgereist. Ja, ich hatte ja gesagt, Samstag oder Sonntag wollte ich die neue Folge rausbringen, hat aber der Witterung nach nicht geklappt. Es hat seit Samstagnachmittag oder Abend geregnet und wenn ich da irgendwo aufgenommen hätte, im Wohnwagen, im Auto, überall hätte es geprasselt. Der Sonntag war auch verregnet, deswegen erst heute. Ja, ich bin schon wieder 400 Kilometer südlich von Gulwig, so ungefähr 50 Kilometer oberhalb von Uppsala und 100 Kilometer oberhalb von Stockholm. Ja, der fünfte Campingplatz, über den erzähle ich heute nicht, erst im nächsten Mal. Ja, was geschah? Die ersten 2 Tage hatte ich ja berichtet. Und am Dienstag war dann ein Activity-Tag, also ein Aktivitätstag, den man sich jeder frei gestalten konnte von den Wettkämpfern. Und die meisten sind dann in diesen Nationalpark gefahren, von dem ich nachher noch erzähle. Haben wir an dem Tag nicht gemacht. Und wir sind mal ein bisschen in die Stadt gefahren. Unter anderem gibt es außerhalb der Stadt ziemlich weit am Rande ein Fjällräven Outlet Center, also so ein Fabrikverkauf. Ganz einfach, ganz primitiv, von außen nur wie eine Wellblechhalle, aber innen sehr gut zurecht gemacht. Vom Preisen her, ja, das billigste T-Shirt fängt bei 25 € an. Ansonsten, ich weiß nicht, ob die Preise festgeschrieben haben. Ich habe dann da auch noch ein bisschen im Netz gewühlt und nach bestimmten Hosen und so weiter gesucht. Es nimmt sich nicht viel gegenüber Deutschland. Aber Fjällräven steht ja auch für Qualität. Ja, wir waren danach noch ein bisschen in der Stadt, sind da rumgeschlendert, haben uns so Kirche angeschaut und so weiter und sind dann wieder zum Wettkampfzentrum, wo dieses Fjällräven Sender ist. Da sind große Zelte aufgebaut gewesen. In einem gab es nur Sportsachen, in dem anderen konnte man gut essen. So Buffet war da ständig rund um die Uhr. Und dann haben halt viele Stände gestanden, wo Werbung gemacht wurden. Einerseits schon für die nächsten 2 Jahre den O-Ringen. Ich glaube, nächstes Jahr ist er hier in der Nähe von Uppsala, Nordköping. Ja, glaube nicht, dass ich da erst schon wieder hinfahre, aber mal ein bisschen Sachen mitgenommen. Es gibt da unwahrscheinlich viele Projekte in Schweden. Irgendwo habe ich einen Prospekt mitgenommen. Da war eine riesige Orientierungslaufkarte dran, drauf von der ganzen Stadt, von der Umgebung. Und da kann man von März bis in November rein selbst hinfahren und kann da bestimmte Events sich gestalten und kann sich da Unterlagen holen, nachdem man dann laufen kann. Da ich kein Schwedisch kann, kann ich nicht ganz so genau sagen. Was mir sehr missfallen ist, war, ich wollte mir eigentlich wie jedes Jahr so Andenken vom O-Ringen mitnehmen. Gibt es ja überall diese ganzen Sachen wie beim Rennsteiglauf oder bei Berlin-Marathon, München-Marathon. Man kann sich da T-Shirts und solche Sachen kaufen. Und hier gab es überhaupt keine Möglichkeit. Die Kampfrichter hatten sehr schöne hellblaue Shirts mit oder Polohemden mit Aufschriften. Hätte ich auch gerne genommen. Es war nichts zu kriegen, weder ein Aufkleber, gar nichts. Wir haben dann auch gefragt im Wettkampfzentrum, es gab nichts. Angeblich mal kurz für 2 Stunden irgendwo, keine Ahnung. Das hat mich sehr enttäuscht. Also, wir haben da auch schon bei früheren O-Ring-Teilnahmen immer so kleine Präsente mitgenommen als Erinnerung. Nichtsdestotrotz sind wir dann noch Mittagessen gegangen. Wir waren in einem Döner dort und ich muss sagen, selben Preise wie in Deutschland. Also zwischen 6 und 8 € kriegt man da einen Dönerteller normal und alles. Oder 6, 8 € eine Pizza ist eigentlich wie bei uns und die Teller sind genauso voll. Noch zu den Kosten und so weiter werde ich nochmal ein Fazit machen über meinen Schwedenurlaub und da wird nochmal einiges aufgezählt, wie es war mit Bezahlen, mit Internet, mit Verbindungen, wie ich das gemacht habe. Ich werde ein paar Sachen erzählen, was die hier kosten, Waschmittel und so weiter, wen das interessiert. Aber wie gesagt, zum Schluss als Fazit, wen das nicht interessiert, kann das dann ausschalten. Ja, am Nachmittag fand dann noch in Ö-vik, wie ich es nenne, Örnsköldsvik, wie die Stadt richtig heißt, aber die Schweden können sie wahrscheinlich auch nicht richtig aussprechen. Deswegen nennen viele diese Stadt Ö-vik. Und ja, da war dann noch ein Sprintwettkampf der Elite, also die besten Läuferinnen, die dort waren. Es waren ja auch viele Weltelite-Läufer dabei. Und die haben dort einen Sprint durch die Stadt gemacht, den wir uns nicht mehr angeschaut haben. Die Hitze ist einfach zu groß, um längere Zeit da rumzustehen. So war auch der Activity-Tag bald vorbei. Ich habe mich dann auf dem Zeltplatz noch ein bisschen ausgeruht, war baden. Ja, und dann gingen die nächsten 3 Tage los vom O-Ring. Die Schweden können ja viel. Aber was sie noch besser können, ist organisieren und vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die nächsten 2 Tage, also über den Activity-Tag, haben die das ganze Wettkampfzentrum mit diesen 8 Einlaufbahnen und mit diesem Zelt und alles, was dazugehört, umgeräumt, abgebaut und an der neuen Arena aufgebaut. Und diese Arena hatte nicht genug Platz für alles, also es waren keine Parkplätze dort verfügbar für die Autos. Man konnte mit Fahrrädern hinfahren, aber das war auch schon mühsam, weil die hohen Küsten halt doch nicht ganz so flach sind, musste halt auch ein Berg hochgestrampelt werden. Und da gab es einen Bus-Shuttle. Und der war auf sehr hohem Niveau. Also ich weiß nicht, mit wie vielen Bussen die Leute hin und her gekarrt haben. Man muss sich vorstellen, innerhalb so von 4, 5 Stunden 16.000 Leute. Es durfte dorthin wirklich keiner fahren außer den Organisatoren. Und immer in 5er Gruppen, 5 Busse rein. Vor den Bussen war abgezäunt. Da stand einer mit einem, ach, wie nennt man es, wie so eine Stoppuhr, nur als Zähler. Der hat abgezählt, wie viel im Bus gehen. Dann wurde der Bereich zugemacht. Der Bus kam, alles rein, Bus war weg, nächsten eingezählt. Das ging alles so flott, keine Wartezeiten. Also, das hat mich mächtig imponiert. Ich habe natürlich auch einen Hund dabei, das ging alles ohne Probleme. Die Rucksäcke und so konnte man unten im Bus ablegen. Und also es waren keine normalen Stadtlinienbusse wie bei uns, das waren auch schon richtige Reisebusse und solche Sachen. Dasselbe ging dann auch wieder zurück, 16.000 Leute und das 2 Tage hintereinander. Also wir sind da hingefahren, da war ein riesen Parkplatz, Auto abgestellt, zum Bus, 5 bis 10 Minuten auch wieder laufen, mit dem Bus 20 bis 30 Minuten fahren, aussteigen, Wettkampf, wieder einsteigen und zurück. Also das hatten die wirklich absolut toll im Griff. Ja, die ersten 2 Tage danach waren genauso heiß, waren ziemlich in der Natur auf einer riesigen Wiese, die Arena. Ich habe euch natürlich wieder Bilder verlinkt, wo ihr auf Flickr, auf meinem Flickr-Account nachschauen könnt. Ich habe da immer eine Sammlung angegeben oder die Alben verlinkt zu den jeweiligen Themen. Schaut es euch mal an, da könnt ihr so ein bisschen rein sehen, wie die Atmosphäre ist und was für Massen das sind. Entschuldigung. Ja, das zweite war, der dritte Tag war so eine Mitteldistanz, also da hatte ich nur so 4 Kilometer. Und das wurde auch angeklungen, man musste erst sehr weit laufen. Also ich bin da so 2 Kilometer, musste ich erst laufen. Und das ging ziemlich hoch, sodass eigentlich der Start auf dem Berg war und es bis ins Ziel eigentlich nur fast bergab ging. Aber das Gelände war wieder genauso wie an den 2 Vortagen. Viel Stein, schwierig zu orientieren. Und dementsprechend war dann auch meine Platzierung. Am zweiten Tag war wieder an derselben Stelle. Das sollte der schwierigste Tag werden. War es auch. Die hatten dann ein Gelände, auch wieder mit Steinen. Eigentlich haben sich alle 5 Tage geglichen. Außer dem letzten bisschen. Ging es fast 3 Kilometer bis zum Start. Und den Tag gab es eigentlich im Wald nicht einen Weg. Also es ging wirklich nur, man konnte wirklich nur querfeld einlaufen. Man musste genau gucken, wo man war, mit Kompass genau navigieren. Denn es gab keinen Weg, weil Wege werden so als Auffanglinien bei uns genommen, sodass man erstmal sicher ist, jetzt bin ich hier. Gab es da überhaupt nicht. Und zwar auch der längste und von Höhenunterschied der größte. Und ich hatte, ich glaube ich, 5,9 Kilometer. Und das war dann doch ganz schön happig, aber ich habe es geschafft. Natürlich auch nicht viel besser wie an den Vortagen, aber das ist mir egal. Ja, an was kann man sich noch orientieren? Man läuft im Wald. Manchmal ist man ist eigentlich nie alleine. Und wenn man in der Nähe von seinem Posten ist, das Problem war dann immer, man war so 10, 20 Meter in der Nähe vom Posten, hatten nicht gesehen, weil beim Orientierungslauf heißt es erst das Postenobjekt, wie ein Stein, eine Rinne sehen und erst dann, wenn man an diesem Postenobjekt ist, den eigentlichen Posten zu sehen. Und was man gemacht hat, in der Nähe hat man mehrere Posten verteilt. Für jede Altersklasse verschiedene Posten. Also ich hatte einen bestimmten Posten, eine Altersklasse daneben war, 20 Meter weiter war von denen Posten. Und so hat man doch immer gesehen, wenn man irgendwo stand und war in der Nähe von Posten, wo die Leute hingelaufen sind, die anderen. Da ist man dann auch hingelaufen. Aber mir ging es so, dass ich meistens am falschen Posten war. Nun ist aber so, dass es doch eigentlich ziemlich freundlich zugeht und man mal fragen kann, wo man jetzt genau ist, so dass das viele gemacht haben. Aber nicht nur wir, sondern auch Schweden haben mich gefragt, wo man ist und so weiter. Also es fiel allen nicht so leicht. Ich habe auch vom O-Ring 2018 von den offiziellen YouTube-Seiten Videos verlinkt. Da könnt ihr euch mal anschauen. Die sind, glaube ich, englisch untertitelt. Und selbst da, ich glaube, Etappe 4 oder so, haben sie doch mal im Gelände gezeigt, wie es auch anderen ergangen ist und wie schwierig es war. Und die standen im Wald oder in den Steinen und wussten nicht, wo sie waren. Es sind schön gemachte Videos, auch mit Kopteraufnahmen. Schaut es euch mal an. Ist sehr interessant. Ja, das waren die nächsten 2 Tage, auch wieder bei voller Hitze. Und dann kam der letzte Tag. Und der hat mich so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, enttäuscht. Eigentlich auf der ganzen Linie. Erstmal war das in der Sportarena von Öwig. Und die war meiner Meinung nach viel zu klein. Also man hat dann diese Einlaufgassen auf einem Fußballfeld aufgebaut und drumherum war eine Tartanbahn und viel mehr Platz war da nicht. Es war ein riesen Schotterplatz dabei, da sollte man die Zelte aufstellen. Ich habe mir dann irgendwo weiter weg in einem Stückchen Wald einen Platz gesucht, weil auch auf diesem Platz die Sonne dermaßen drauf schien, dass man es fast gar nicht ausgehalten hat. Also es war alles sehr eng, könnt ihr auch Bilder sehen, die ich gemacht habe. Es gibt da auch wieder nochmal zur Erinnerung 360-Grad-Bilder. Das heißt, überall wo 360 davor steht, das sind Bilder, in denen man sich drehen kann mit der Maus. Ihr müsst die nur in Flickr einzeln anklicken, also dass nur das 360-Grad-Bild angezeigt wird. Ja, war alles sehr eng und an diesem letzten Tag, damit ein bisschen Stimmung aufkommt, werden die Altersklassen zu verschiedenen Zeiten gestartet. Und meine Altersklasse, also ich laufe in der H50, die war sehr spät dran. Also die ersten meiner Altersklasse sind um 12:30 Uhr oder so gestartet und ich bin kurz vor 14 Uhr erst losgelaufen. Und da das auch noch mal fast 6 Kilometer waren und ich da ungefähr immer so 1,5 bis 2 Stunden brauche, war ein später Zieleinlauf vorprogrammiert. Und so war es dann auch. Ich bin ziemlich spät dann ins Ziel gekommen, so kurz nach 4:30 Uhr. Und um 16 Uhr, glaube ich, war die Siegerehrung im Wettkampfzentrum. Und alle, die zu der Zeit mit mir ins Ziel kamen, ich war ja nicht alleine, die kamen in eine leere Arena. Es stand keiner mehr, der noch Beifall geklatscht hat oder sonst was. Es standen noch die paar Zeitnehmer da, um die Auswertung zu machen. Und sonst war alles leer. Fand ich nicht schön, aber ist nun mal so. Andere Altersklassen sind früh um 9 gestartet. Wenn ich früh um 9 oder um 10 oder um 11 gestartet wäre, wäre mir das nicht passiert. Gut, war nicht die Welt, waren alle älteren Klassen. Ja, ich hatte ja mal gesagt, ich starte für SIA, also ich hatte auf meinen Startnummer SIA Clays. Und SIA Clays ist eine Eisfirma. Und ich habe mir dann mal in einem Laden diese SIA Clays gekauft und war begeistert. Selten so gutes, schönes Eis gegessen. Also wenn man hier oben ist, SIA Clays sollte man sich unbedingt mal zu Gemüte führen. Ja, wie ging es dann weiter? Der letzte Tag war auch von mir nicht so überwältigend, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe einen Posten, ich weiß es nicht. Entweder ich habe nicht gelocht, also habe nicht diesen Chip reingehalten, oder mein Chip ist schon älterer, hat nicht richtig funktioniert oder was. Jedenfalls war ich beim letzten Lauf nochmal auf Dis, so dass der letzte Lauf nicht gewertet wurde. Wie gesagt, es war auch sehr heiß den Tag, es war staubig. Auch an den Bildern seht ihr, wo dann die Wettkämpfer in die Zielgasse reinkamen, ständig Staub. Das ist, als wenn eine wilde Herde Bisons irgendwo langrammelt. Und naja, war halt nicht das Schönste. Und durch die Hitze waren genug Getränkestellen unterwegs. Das war gut. Aber wie gesagt, schaut es euch an den Bildern an. Videos werden vielleicht später nochmal folgen. Ich werde die auch nochmal verlinken. Gut, dann hatte ich noch ein anderes Problem. Ich laufe die H50. Und die H50 ist auch bei uns in Deutschland, also das ist der Altersklasse zwischen 50 und 55, die von den Männern dort gelaufen wird. Und die ist eigentlich die extremste Klasse im Rahmen der Teilnehmer, weil so viele Teilnehmer gibt es fast in keiner anderen Klasse. Und da musste zum Beispiel hier beim O-Ring zwei H50-Klassen gemacht werden. Das heißt, es waren so um die 300 Teilnehmer, nur in der H50. Und wenn man die alle paar Minuten starten lassen will, dann braucht man nur für diese Klasse schon 10 Stunden bald, bis die alle im Wald sind. Und das geht nicht. Und da hat man die geteilt in die H50-1 und in die H50-2. Ich finde es ein bisschen komisch, aber es lässt sich wahrscheinlich nicht anders machen, weil eigentlich kann nicht der wahre Sieger von der H50 gekürt werden. Es gibt zwei Sieger in der H50. Einmal von der H50-1 und von der H50-2. Ich weiß auch nicht, ob die Schweden jetzt nach Rangliste gegangen sind. Es gibt ja Ranglisten dann auch, wo sie sagten, die erste Hälfte der Rangliste läuft in der H50-1 und die Rest in der H50-2. Ja, das ist halt das Komische, was mir auch nicht so gefallen hat. Ja, was war bei mir nur im Endeffekt? Ich habe mich eigentlich während des Laufs verbessert. In Anführungsstrichen. Also nach dem ersten Lauf war ich 141. Nach dem zweiten Lauf war ich 130. in der Gesamtwertung. Nach dem dritten 125. und nach dem vierten 121. Und wenn ich diesen einen Posten gelocht hätte, wäre ich am Ende 116. rund geworden. Aber halt nur in der H50-2. Also alle, die in der H50-1 gelaufen sind, weiß ich nicht, wie das gewertet wird. Ja, zum Fazit vom O-Ring. Gemeldet waren 15.789 Teilnehmer. Davon waren nur 41 Deutsche dabei. Männlein, Weiblein in allen Altersklassen. Also da sieht man, welchen geringen Stellenwert Gäste haben. Das ist ein Volksfest der Schweden, der Skandinavier. Da können wir nicht mitreden und da können wir auch nichts verlangen oder sonst was. Und dementsprechend gut sind wir auch oder soll ich sagen, diesmal schlecht. Ja. In meiner AK waren dann 132 in die Wertung gekommen. Also wenn ich es geschafft hätte, wäre ich so 116er gewesen. Und insgesamt, weil Der O-Ring besteht nicht nur aus den Altersklassen, den Läufen. Man kann auch nur 3 Tage laufen, sich anmelden. Man kann kurze Distanzen laufen. Also außer Konkurrenz in der eigenen Altersklasse gibt es dann kurze Strecken, wenn einem die Strecken zu lang sind. Wenn ein H50 sagt, also 5 Kilometer jeden Tag, 5 Tage ist mir zu lang, ich laufe nur kurze, der kriegt dann halt nur 4 Kilometer. Also insgesamt, und dann werden auch Nachmeldungen gemacht, und da waren es dann ungefähr 16.380 Teilnehmer endgültig, die 5 Tage lang jeden Tag auf die Strecke gegangen sind. So, das war es eigentlich zum O-Ring. Sollte jeder Orientierungsläufer mal mitgemacht haben oder teilgenommen haben, ist das Wudewudel oder wie man das nennt, des Orientierungslaufs. Und ja, ich habe mal 5 Tage durchgezogen. Ob ich es nochmal mache, weiß ich nicht. Also auch einhellig die Stimme aller, das war einer der schwierigsten Läufe, die der O-Ring veranstaltet hat vom Orientieren her. 5 Tage waren rum. Eigentlich wollten wir Samstag dann abreisen, also der letzte Tag, Finaltag, war der Freitag. Aber das Wetter war noch gut und wir haben auf dem Campingplatz 2 Tage verlängert und sind dann gleich, ach ja, bei der Verlängerung übrigens kam dann 2 Tage nochmal um einiges billiger. Ich glaube, die ersten Tage hatten wir 32, 33 Euro, glaube ich, hatte ich gesagt. Und die Verlängerung kostete dann nur noch 23. Das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Viele Campingplätze sind eigentlich nur Durchfahrtsstätten für Wohnmobilisten, weil viele fahren ständig weiter. Und um die Leute mal zu halten, wie bei unserem Campingplatz, wenn man länger wie 7 Tage bleibt, wird es dann um einiges billiger insgesamt. Wussten wir aber vorher nicht. Gut, wir haben 2 Tage verlängert, um uns diesen Nationalparkanzug sehen. Da sind wir dann auch Samstag bei schönstem Wetter los. Skuleskogens Nationalpark nennt er sich. Er ist ungefähr von unserem Campingplatz 40 Minuten mit dem Auto entfernt. Und es ist der 19. Nationalpark der Schweden seit 1984. Also innerhalb der hohen Küsten, Hogar Kusten, ist das ein Gebiet, was halt nicht bewirtschaftet wird und so weiter, was den Dingen überlassen wird. Es gibt 3 Eingänge, den West-, Süd- und den Nordeingang. Wir sind zum Nordeingang, weil in der Mitte gibt es eines der schönsten Naturereignisse. Das ist eine tiefe Schlucht. Dazu komme ich dann aber nochmal. Ja, wir sind losgelaufen und dachten, schöne Waldwege, so wie sie es lesen ließ in den Prospekten, und durch Moore, ja, Turnschuhe angezogen und los ging's. Und wer diesen Park besucht, unbedingt gutes Schuhwerk, gute feste Wanderschuhe anziehen, auch wenn die Sonne noch so heiß drückt. Denn Höger Kusten heißt Steine und das war richtiger steiniger Weg teilweise. Und ging dann auch noch an manchen Stellen einiges bergauf. Also ich möchte sagen, die waren so rund und auch so groß. Das ganze Gelenk, die ganzen Fußgelenke wurden richtig gut geschult. Aber bis zu dieser Schlucht waren es vom Nordeingang ungefähr 4 Kilometer. Und diese ist man dann auch wieder zurückgelaufen. Und ich und meine Frau, wir waren den Tag kaputt. Uns machen solche Strecken nichts aus normalerweise, aber die Turnschuhe, da wir keinen Halt hatten und ständig viele Wurzeln, kleine Steine, große Steine. Schaut euch die Bilder an. Ich habe da ein extra Album angelegt über den Skuleskogens Nationalpark. Schaut euch die Bilder an und dann werdet ihr öfters den Weg da drinnen sehen und da könnt ihr mir das vielleicht nachfühlen. Ja, von der Natur her wunderschön. Man ist da zum Beispiel 100 Meter erstmal bergauf noch gegangen und wo man oben war, kam der nächste See. Und danach ein Moor und dann kommt nochmal ein noch schönerer See. mit einer Übernachtungshütte. Alles auf den Bildern zu sehen. Da habe ich auch wieder einiges an 360-Grad-Bildern, um euch mal zum Beispiel bei der Hütte umzusehen. Ja, und von dieser Hütte waren es dann nochmal 800 Meter bis in diesen, wie heißt diese Schlucht? Sletdals Skrevan. Das ist ungefähr, sie sagen 200 Meter lang, ja gut, kommt hin, 7 Meter breit und 40 Meter hoch, wie ein Riss in einem Berg drinne. Ne? Also, ich kann auch nicht sagen, dass es wie die Drachenschlucht in Eisenach ist, ist wieder anders. Aber auch davon könnt ihr die Bilder schauen. Selbst von oben her, man kann dann diese Schlucht durchwandern, auch wieder große Steine über Felsbrocken. War dann sehr, sehr viel Betrieb um die Mittagszeit. Es wurde richtig voll dort, weil auch vom Südeingang her Leute kamen. Und man kann dann an der Seite über der Schlucht lang gehen. Da hat man dann einen wunderschönen Blick auf die Schären vor den hohen Küsten, kann auf das Moor und auf diesen See mit dieser Übernachtungshütte schauen. Übrigens kann man auch an diesen Hütten, an bestimmten ausgewiesenen Stellen darf man übernachten, aber maximal 3 Tage. Und wie gesagt, alles sauber wieder verlassen. Aber es ist möglich. War dann auch noch mal an einem anderen Stück, an einem Sandstrand, wo dann auch ein Zelt stand, ist auch ein Bild mit in der Galerie. Ja, wie gesagt, 200 Meter lang, 7 Meter breit, 40 Meter hoch. Und ist wirklich ein abwechslungsreicher Weg. Man kommt an Wasserfall vorbei, an Sümpfen, wo dann diese Bretter, diese Gehstege gebaut sind. Braucht man dies ja nicht, weil wirklich alles wie ausgetrocknet war. Aber eine wunderschöne Tour und ich kann die nur empfehlen vom Nordende her, wenn man oben ist, vom Südende bestimmt fast genauso. Nur wenn man vom Südende kommt, sollte man durch die Schlucht weiter bis zum nächsten See gehen, weil der ist wirklich wunderschön. Ja, der Sonntag, wo ich eigentlich auch aufnehmen wollte, war dann verregnet. Und dann zum Montag, wo wir dann los wollten, hat es dann richtig angefangen über Nacht zu regnen, das prasselte. Im Wohnwagen hört sich das alles immer ein bisschen schlimmer an. Trotzdem, wir haben alles Vorzelt und so sacknass eingepackt und sind dann los heute früh und hatten schon hier den Campingplatz ausgesucht, über den ich dann beim nächsten Mal etwas mehr erzähle. Wir fahren morgen nochmal 400 Kilometer weiter mit der Hitsche durch Stockholm. Da freue ich mich schon und werden dann nochmal an einem See oder am Ufer und da werden wir wahrscheinlich nochmal 2 Tage nächtigen. Und wir haben uns noch eine Fähre ergattert und zwar von Trelleborg nach Rostock, weil ich hatte ja erzählt, dass man hoch die Puttgarten, Rødby und dann Helsingør und Helsingborg genommen haben. Diese Vogelfluglinie, aber die inzwischen genauso teuer geworden ist, als wenn man dann so eine Fähre über Nacht nimmt. Wir haben das eine Woche vorher jetzt, also gestern gebucht und das ging noch. Und haben so einen Ruheplatz irgendwie auf dem Schiff noch bekommen. Bezahlt man, glaube ich, 5 Euro mehr und ist eigentlich derselbe Preis wie über die andere Route, nur dass man nicht mehr 2 Stunden durch Dänemark fahren müssen und dass man auch nicht durch diese ganzen Baustellen, die um und unterhalb von Hamburg sind, durch müssen, sondern Rostock dann auf der A9 oder oben ist es, glaube ich, noch nicht, runter an Berlin vorbei und dass wir dann wahrscheinlich am Samstagnachmittag zu Hause sind. Ich werde auf jeden Fall noch eine Folge machen, die 6. Ob ich viel berichten werden können, weiß ich nicht. Ich werde noch was zu den Zeltplätzen, zu den letzten 2 sagen. Und wie gesagt, wer Lust hat, ich werde ein Fazit machen, wo ich noch mal so einige Sachen erzähle. Auch was viele sagen halt, Schweden, das ist mein Land, da würde ich hinziehen. Also ich sage, wer das wirklich machen will, sollte mal wenigstens ein Elternteil ein Jahr lang hier leben. Wir sind immer nur im Sommer da, da ist alles wunderschön und toll. Aber wie wir heute früh losgefahren sind und wie viel das Wetter hier ist, trübe, regnerisch und da sieht man auch nicht so viel von der Landschaft. Und wie gesagt, wenig Menschen, weit auseinander wohnt. Die Städte sind meiner Meinung nach auch nicht die schönsten. Ich habe auch noch Videos gemacht von Öwig. Das sind wirklich große Industrieanlagen, die wirklich hässlich ins Landschaftsbild passen. Also alles ist ja auch nicht Gold, was glänzt. Und ja, damit möchte ich mich für heute verabschieden. Ich melde mich nochmal. Wann das wird, kann ich nicht sagen. Mal sehen, wie ich Zeit habe. Und zu Hause warten dann schon neue Sachen. Ich hoffe, ihr hört dann auch mal meinen Podcast weiter. Im August haben wir sehr viel zu tun im Orientierungslauf. Wir veranstalten wieder die Landesmeisterschaften Thüringen im Orientierungslauf. Nochmal an derselben Stelle wie letztes Jahr. Und das braucht wieder viel Organisation, weil wir nur sehr wenig Leute sind. Wenn euch dieser Audioblog gefallen hat, versucht es mal mit Podcast. Die könnt ihr auch abonnieren und dann werdet ihr immer verständigt, wann eine neue Folge kommt, was hier jetzt nicht so war. Aber dazu später vielleicht nochmal mehr. Ich denke, eine Folge über diesen Urlaub mache ich noch und möchte mich für heute verabschieden. Ich sitze hier auf einer schönen Bank an einem breiten Fluss. Fragt mich, wie der Fluss heißt. Auf jeden Fall ist das der Zeltplatz als Karl Leby, ein Fischcamp, wo hauptsächlich Fischer ihre Zelte aufschlagen, weil es hier für Angler wahrscheinlich ein Paradies ist. Der Fluss, an dem ich hier sitze, ist ungefähr an der Stelle so 80 bis 100 Meter breit. Aber dies Jahr dürfen sie irgendwie nicht so angeln, weil das Wasser zu niedrig ist. Naja, gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.